Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Damit herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang, meine Damen und Herren. Von Zusammenhalt war ja gerade die Rede im Interview der Woche. Um Zusammenhalt weltweit soll es auch heute gehen in der Weihnachtsausgabe des Sonntagsspaziergangs. Ja, wenngleich die Grenzen, um zueinander zu kommen, dieser Tage leider ziemlich undurchlässig sind. Es erwarten Sie Berichte und Stimmungen aus Italien, aus Russland, aus Griechenland, aus dem Iran, New York, Bangladesch. Und Deutschland natürlich. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich hoffe, Sie können es sich zu Hause oder unterwegs gemütlich machen. Sie hören den Sonntagsspaziergang und Andrea Stopp ist Ihr Gastgeber. Ja, auch Italien schließt ein wenig die Grenzen, aus gutem Grunde natürlich, wie wir alle wissen, der Gesundheitsschutz geht nun mal vor. Aber wir haben ja unsere Italienerin in Italien und in Deutschland. Ich begrüße am Telefon Christiana Coletti. Hallo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Frau Coletti, ich weiß, Sie sind im Moment zwar in Deutschland, aber wenn Sie in Italien wären, dann, das haben Sie mir vorher geflüstert, dann würden Sie jetzt wahrscheinlich Assisi besuchen. Warum? Und wir hören dann auch gleich das, was Sie uns zusammengestellt haben. Aber zunächst mal Ihr Sehnsuchtsort, Assisi?
Ja, das ist ein Ort, also an Weihnachten, wenn ich in Umbrien bin, zu Hause bei meinen Eltern, fahre ich sehr gerne nach Assisi. Es ist so ungefähr 20 Kilometer entfernt von Perugia, die Stadt, woher ich komme. Ja, und da kann man die Weihnachtsstimmung besonders empfinden. Und es ist eine Stadt nicht nur der Religion, auch der Kultur, der Stille. Und deswegen laufe ich sehr gerne im Winter, wo es wahnsinnig kalt ist, in den Gassen von Assisi, spüre diese Stimmung und schaue mir die Kunstwerke an und dann laufe schnell in einen Café und trinke eine heiße Schokolade.
Fehlt Ihnen denn das dieses Jahr, Frau Coletti, dass Sie nicht in Ihrer Heimat sein können, gerade zu Weihnachten?
Ja, natürlich, dieses Jahr auch ganz besonders, weil ja, normalerweise ist man daran gewöhnt, ja, ich fahre hin, wenn ich Zeit habe, ich sehe meine Eltern, wenn ich Zeit habe. Dieses Jahr hat uns alle nachdenklich gemacht und deswegen dieses Jahr ganz besonders wäre gerne hingefahren, aber natürlich aus verständlichen Gründen muss ich darauf verzichten. Und deswegen Aber ein Stück Italien ist zu mir gekommen. Meine Mutter hat mir Süßigkeiten geschickt.
Naja, dann ist das ja wenigstens gerettet. Und ein Stück Italien bringen Sie uns umgekehrt auch zu Ohren. Ich darf so viel vorwegnehmen. Es geht um keinen geringeren als Giotto. Und wir werden die Fresken zu sehen bekommen in einer ganz besonderen Weise. Und das haben Sie uns beschrieben, vorher schon hergeschickt, sodass wir es jetzt den Hörerinnen und Hörern zu Gehör bringen können. Frau Coletti, Sie bleiben schön am Apparat, denn Sie müssen uns dann gleich noch erklären, was es mit der dann folgenden Musik auf sich hat, ja?
Ja.
Über dem weiten umbrischen Tal erhebt sich an einem Berghang des Monte Subasio die imposante Basilika di San Francesco von Assisi. Tausende pilgern jedes Jahr um Weihnachten in die kleine Stadt und bewundern die farbenfrohen Fresken von Giotto, dem großen Wegbereiter der italienischen Renaissance. Leider ist das in diesem Jahr an Weihnachten nicht möglich. Doch auf eine unerwartete Weise können wir trotzdem in die Basilika eintauchen und die Fresken Giottos sehen. Dank eines wunderschönen Schauspiels. Eine strahlenbunte Videoprojektion lässt die Fresken Giottos aus dem Inneren der Basilika in einer überdimensionalen Animation auf der Fassade der Oberkirche erscheinen. Zuerst leuchtet ein magisch blauer Sternenhimmel auf. Sternschnuppen rasen plötzlich über den Himmel. Und schon sehen wir die umbrische Landschaft bei Tag, so wie Giotto sie gemalt hat. Wolken schweben am Horizont und Blätter, bewegt von einem leichten Wind, fallen tanzend von den Bäumen. Wieder wird es dunkel auf der Fassade der Basilika. Szenenwechsel. Zwei mittelalterliche Kräne tauchen auf der linken und der rechten Seite auf, bewegen sich wie im Betrieb und machen Balken für Balken die ursprüngliche Holzkonstruktion des Gebäudes sichtbar. Plötzlich zeichnen weiße Linien die komplette architektonische Struktur der Kirche in einer 1:1 Proportion. Wie durch ein Wunder öffnet sich die Fassade und wir sehen das Innere des imposanten Kirchenschiffs mit seinen Gewölben und Glasfenster, dem Chor, Giottos Fresken, den Ornamenten auf dem Boden und an der Decke der Kirche in strahlendem Licht. Vom 8. Dezember bis zum 6. Januar wird diese eindrucksvolle künstlerische Animation im Wechsel mit Giottos Gemälde von der Geburt Christi auf die Fassade der Basilika projiziert. Das wunderschöne Farblichtspiel ist auf der Webseite Il Natale di Francesco zu sehen. So können wir auch aus der Ferne dieses unerwartete Schauspiel miterleben, in die Schönheit dieses Meisterwerks eintauchen, das wie eine kostbare Blüte vor unseren Augen aufgeht.
Das ist natürlich das Wunderbare an unserer Technik, die wir heutzutage haben, dass wir eben auch über Distanzen oder Grenzen hinweg teilhaben können an dem, wie es andernorts ist. Christiana Coletti, vielen Dank für diesen Beitrag. Und wenn ich jetzt Volare sage, dann sagen viele Hörerinnen und Hörer, ja, das spielen die immer im Sommer, wenn es irgendwie um Strand geht. Bei Ihnen heißt das Lied natürlich anders.
Ja, das Lied hat eigentlich mit Weihnachten an sich nichts zu tun, aber ich habe eine besondere Version mitgebracht, eine Version, die gesungen wird von einem der größten brasilianischen Sänger, der heute 78-jährige Gilberto Gil, mit seiner Enkelin Flor. Und dieses Lied vermittelt mir persönlich diese Interpretation Weihnachtsgefühle. Ich erkläre warum. Also erstmal, wenn man das Lied hört, wie die beiden miteinander singen, also Großvater und Enkelkind, man spürt die Vertrautheit und die Zärtlichkeit zwischen dem Großvater und dem Enkelkind. Und man hat wirklich ein sehr starkes Familiengefühl und genau in diesen Zeiten, wo man die Familie nicht erreichen kann und Weihnachten nicht mit der Familie verbringen kann, das ist wirklich Balsam für die Seele, diese schöne Stimmung zu hören. Und das ist auch ein Geschenk, die beiden haben das Lied veröffentlicht als Hommage an Italien, am Anfang der Pandemie, als es bei uns ganz besonders schlecht ging. Und deswegen war es für mich ein besonderes Geschenk und hat mich berührt. Und das vermittelt auch eine Hoffnung, weil das Lied erzählt, wie vielleicht viele wissen, von einem Mann, der davon träumt, zu fliegen. Mhm. Und in diesen Zeiten möchte man dieses Gefühl von Freiheit richtig bald wieder empfinden, denke ich.
Dann reichen wir dieses Geschenk jetzt weiter an die Hörerinnen und Hörer hier im Deutschlandfunk, im Sonntagsspaziergang. Und Frau Coletti, wenn wir dürfen, gegen Ende der Sendung würden wir Sie dann nochmal stören. Dann müssen Sie uns unbedingt erzählen, dass der größte Tannenbaum der Welt, ich denke, es wird so stimmen, dass der auch in Ihrem Land steht, in Gubbio. Aber das dann nachher. Jetzt erstmal vielen Dank.
Gerne.
Zwischenzeitlich. Und wir hören Nel Blu di Pintu di Blu.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dispingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Sono blu come un cielo trapunto di stelle.
Ja, da hört man sich gerne noch ein wenig rein. Gilberto Gil und seine Enkelin Flor mit ihrer Interpretation von Volare als Hommage an Italien. Das ist ja auch das Tolle hier am Radio und an den Reisenotizen, dass wir von einem Land ins andere springen. Christiana Coletti kennt Valentina Smekalina und umgekehrt aus Moskau. Privet, Valentina.
Здравствуйте, hallo, guten Tag.
Sie müssen uns etwas erzählen, was in Ihrem Land passiert ist. Wir wissen noch ein wenig auch vom letzten Jahr, da haben Sie uns ja berichtet über die Riten, die in der Weihnachts- und Neujahrszeit in Russland gefeiert werden. Väterchen Frost spielt da eine Rolle. Und dieses Jahr ist es diesem Väterchen Frost in ganz besonderer Weise eher schlecht ergangen. Wie denn?
Naja, in allen Ländern erleben die Santa Klause, Heilige Nikoläuse und auch Väterchen Fröste so manche Abenteuer. Und diesmal hat es auf dem Roten Platz in Moskau ganz Unerwartetes abgespielt. Ein eindrucksvoll bekleideter Dietmar Ross, Väterchen Frost, stellte sich mitten auf den Roten Platz in eine Protestaktion mit einem großen Plakat. Und auf dem Plakat stand es geschrieben: Väterchen Fröste sind gegen Schließung der Neujahrsveranstaltung. Und damit hat er natürlich die Sorgen seiner ganzen Branche zum Ausdruck gebracht, denn natürlich sind bei uns auch alle Neujahrsfestlichkeiten abgesagt und dadurch leiden die Väterchen Froster und ihre Begleiter, die Kinder jedes Jahr gratulieren. Und für die ist natürlich das Neujahrsgeschäft überlebenswichtig. Und leider in Russland haben wir zurzeit so eine Situation, dass solch eine unschuldige Art der Protest wird bestraft und dieser tapfere Väterchen Frost wurde von der Polizei festgenommen Und ja, nach ein paar Stunden freigelassen, aber dadurch wahrscheinlich hat er noch viel mehr Aufmerksamkeit zu seinem Anliegen gebracht.
Also es ist letztendlich dann fürs Regime dann umgekehrt und nach hinten losgegangen. Das heißt, es ist ihm nichts passiert, er durfte wieder raus. Aber die Väterchen Frost, versuche ich gerade in Deutsch den Plural zu finden, die Väterchen Fröste oder so ähnlich, die dürfen da nicht einfach so ihre Meinung kundgeben. Das ist das Problem in ihrem Land zurzeit, dass die Freiheit doch ein wenig an der einen oder anderen Stelle eingeschränkt ist.
Sogar, ja, sogar die Märchengestalt haben jetzt ein bisschen jetzt Probleme.
In welcher Art?
Naja, als Väterchen Frost darfst du auch nicht protestieren.
Selbst vor denen macht es nicht Halt. Wie ist das jetzt bei Ihnen, wenn Sie nicht in Russland sein können zu Weihnachten? Macht das was in Ihrer Seele?
Naja, natürlich träumt man von Schnee. Wahrscheinlich das ist das, was am meisten fehlt, würde ich sagen.
Und dieses Jahr gibt es in Moskau Schnee, haben wir gehört. Letztes Jahr um die Zeit war gar nichts. Da war das ein großes Problem, dass es gar nicht geschneit hat. Aber jetzt ist es richtig winterlich.
Ja, so ist es. Und auch in Sibirien bei meinen Verwandten liegt es richtig viel Schnee. Daher freue ich mich mindestens für diejenigen, die diese weiße Freude haben in diesem Jahr.
Da passt das Lied gut, was Sie uns vorgeschlagen haben, das in der deutschen Übersetzung weißes Schneeflöckchen heißt. Erzählen Sie uns etwas darüber.
Das ist ein ganz süßes Kindergartenlied, wo die Kleinen die Freuden des Winters besingen, dass es Schneeberge im Hof gewachsen sind und dass sie freuen sich, dass sie einen Schneemann machen werden und sagen, falls wir bei einem Spaziergang in den Schnee fallen, ist es auch nicht schlimm, wir stellen und stehen auf und putzen uns und gehen weiter. Und sie freuen sich auf das Tannenbäumchen, das aus dem Wald gebracht wird und geschmückt und natürlich auf den Väterchen Frost, der dann die Geschenke den Kinderlein bringen wird.
Dann hören wir das jetzt. Weißes Schneeflöckchen und Frau Smekalina, wir würden uns freuen, wenn Sie dann im zweiten Teil der Sendung nochmal anrufen dürfen. Dann müssen Sie uns noch was berichten aus und über Sibirien von einer Eispostkarte. Wir verraten im Moment nicht mehr. Vielen Dank für den Augenblick. Kinderlied, weiße Schneeflöckchen. Weiße Schneeflöckchen singt jedes Kind in Russland, speziell jetzt zur Zeit natürlich in der Winterzeit. Wir gehen nach Griechenland. Valentina Smekalina gibt sozusagen die Stafette weiter an Marianti Milona. Sie können mich hören?
Ja, hallo.
Sie gehören, Frau Milona, zu denjenigen, die es geschafft haben, ins Heimatland, in die eine ihrer Heimatländer, Deutschland und Griechenland, zu kommen. Heute Morgen nach Thessaloniki, Gefahren problemlos gelaufen?
Ja, im Großen und Ganzen schon, aber ich musste mich dann doch sehr wundern, wie viele Menschen doch verreisen wollten an diesem Tag. Ich habe nicht mit so vielen gerechnet.
Ja. Und da gab es einige Hürden zu überwinden, der Flug
Absolut,
verlegt
ja.
vom einen Flughafen zum anderen und die Zeit in die Nacht hinein. Aber so ist es. Jetzt sind Sie da und mit Sicherheit freudvoll auch gestimmt auf das Fest. Und Sie hatten mir vorher gesagt, was bei uns der geschmückte Tannenbaum ist, das ist bei Ihnen in Griechenland was ganz anderes.
Ja, genau. Denn also solange ich mich zurückerinnern kann, gab es den Tannenbaum nicht. Also bei uns wurde immer, also der griechische Weihnachtsbaum, ich sag mal so, ist eigentlich ein Schiff, was uns ja auch in diesen warmen Regionen daran erinnern soll, dass eben Völker wie die Griechen sehr viel auf See sind als Schifffahrtsnation und erfolgreiche Seefahrernation eben bekannt sind und das ja auch seit der Antike. Denken Sie mal an die Argonauten, an Odysseus, Düssolch, Anna Chill. Also man hat auch schon als Kind, wenn man das in der Schule lernt, immer dieses Schiff, dieses Boot und dann natürlich diese Riesenanzahl an Fischer, die es ja immer noch in diesem Land gibt. Also da liegt es nahe, dass man, oder von jeher, dass man eben dann auch keinen Baum, man konnte nicht so leicht auf einen Tannenbaum zurückgreifen, aber eben auf ein Schiff. Und dann der westeuropäische Weihnachtsbaum, das war vielleicht, ich würde so interpretieren, als äußeres Zeichen einer Öffnung des Landes nach Europa hin zu sehen. Also das galt irgendwann mal als besonders modern und zeitgemäß, dass man im griechischen Wohnzimmer eben dann das Schiff für ein wenig verrückte und der Weihnachtsbaum dann im Mittelpunkt stand. Allenfalls aber wurde es nicht, also wirklich wegzudenken war das Schiff nicht vom Wohnzimmer. Es wurde dann vielleicht auf dem Kaminsims verdrängt oder dann auf den Terrassentisch draußen und konnte dann von außen in die Innenräume sein Licht werfen.
Hineinstrahlen. Aber erinnert mich ein wenig an die venezianischen Gondeln aus Plastik, die dann auf dem Fernseher standen.
Ja. Jedenfalls hat es seinen traditionellen Stammplatz im kulturell-religiösen Weihnachtsfestkalender nach wie vor beibehalten. Und so kann man das auch sehen, auch hier in Thessaloniki, aber auch auf zentralen Plätzen in Athen, in Patras, Volos, von Janina im Süden bis nach Alexandroupolis im Norden, von Korfu im Westen bis Rhodos im Osten. Also überall sehen Sie, ob es jetzt aus Metall oder Holz ist, gibt es ein Schiff. Da wettert das Schiff eben mit dem Tannenbaum um Schönheit und Anmut.
Das ist ja schön. In der Kombination hat beides seinen Sinn. Marianti Milona, wir spielen ein Musikstück aus Ihrer Heimat. Ich würde vorschlagen, dass wir das den Hörerinnen und Hörern erstmal so zur Gehör bringen. Ach nein, wir sollten vielleicht doch ganz grob sagen, worum es drin geht. Dann können wir es besser verstehen.
Ja, ich habe mir für die heutige Sendung überlegt, dass ich dir ein Stück von Zoloros Goutsikakis vorstelle. Der kommt nämlich auch aus Thessaloniki, der gehört der jungen Sängergeneration an und der hat ein Gedicht einer bekannten Dichterin zeitgenössischen, der Lena Nikolopoulou, vertont. Und das heißt Schönes Leben und da geht es eben auch darum, eben hinauszugehen, das Leben zu besingen, den Morgen zu preisen, den Sonnenschein mit anderen Augen zu betrachten, mit kindlicher Freude, wie es dann in dem Stück heißt. Und das Lebendige, das man liebt, heißt es dann am Ende, wird im Herzen immer bewahrt bleiben. Also das Leben ist schön und dann kommt die Aufforderung, komm, sing es mit.
Wir versuchen es mitzusingen, auch wenn wir des Griechischen nicht kundig sind. Marianti, bleiben Sie bitte am Apparat.
Danke.
Βιές, τραγούδα τη ζωή. Πες, θα έρθει ξανά πρωί. Δες τον ήλιο με άλλα μάτια, με ενός παιδιού χαρά, γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Ναι, το ξέρει ο ουρανός. Ναι, ο τόσο μακρινός. Με όλα τα άστρα, πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Να, μια ρόδα που γυρνά. Να, του Λούνα Πάρκ η ρόδα σου γνέφει ανέβα, τον κόσμο δες ξανά. Ίσως δεν πιστεύεις πια κι αν σου λέω η ζωή πως είναι απέραντη ομορφιά. Δες είμαι δίπλα σου εγώ, το σκοτάδι θα τελειώσει, θα περάσει η συννεφιά.
πάει και δεν γυρίζει πια. Πάει στου χρόνου τα κουπιά. Πάει, γοργά κυλάνε οι ώρες. Μ' αν βρέξει μια βροχή, λευκό γυμνό το λουλουδάκι ανθεί. Πάει και δεν γυρίζει πια.
Aus Thessaloniki diese Musik vorgeschlagen von Marianti Milona. Valentina aus Moskau, Sie haben doch mit den Griechinnen und Griechen etwas gemeinsam, was die Sprache betrifft.
Naja, viele Wörter natürlich, aber vor allem die Buchstaben, das Alphabet wurde uns von den Griechen sozusagen übergeben oder erfunden. Ja, das vereint uns.
Was Marianti nicht bedeutet, dass Sie als Griechin Russisch können.
Nein, nicht unbedingt. Das ist eine für mich eine Fremdsprache, die ich ganz von vorne lernen muss. Man hört natürlich, wenn man in so einem Land wie Griechenland lebt, immer wieder ganz viel Russisch durch die Gäste, die jedes Jahr hier im Sommer vorbeikommen. Aber man darf hier nicht vergessen, dass wir neben der Sprache ja auch als orthodoxe Christen natürlich auch derselben quasi Religion anhängen.
Valentina, Sie haben uns ein Musikstück mitgebracht, was man dieser Tage bei Ihnen häufig hört.
Ja, das ist auch ein Stück, das die Freuden besingt, nicht nur die Freuden des Lebens, sondern auch diese Freude der Geburt. Wir hören eine mehrstimmige Weihnachtshymne, gesungen von einem Chor in Moskau, Moskauer Sretinsky-Kloster. Und da steht es, jubelt und triumphiert und kleidet euch in die Gewänder der Freude, denn Herrgott ist in unsere Welt gekommen.
Und während unsere Hörerinnen und Hörer dieses Musikstück jetzt hören, können Sie beide sich, ohne dass Sie auf der Antenne sind, schon mal frohe Weihnachten wünschen. Aber ich hoffe, wir alle drei und noch andere treffen uns dann gleich auch noch mal wieder im zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Heute unsere Weihnachtsausgabe Weihnachten weltweit. Das ist eine Sendung von Christiana Coletti, Marianti Milona, Antje Allroggen, Valentina Smekalina, Nadja Satter und Susan Zare. Die eine und die andere haben Sie schon im ersten Teil gehört und werden Sie im zweiten Teil auch nochmal hören. Für dieses Sechser-Kleeblatt gibt es ja eigentlich gar nicht. Also für diese sechs Kolleginnen habe ich umgekehrt etwas vorbereitet. Auf den Klängen von Schubert hören wir ein persisches Gedicht, aber übertragen in die deutsche Sprache. Und damit willkommen Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren, zum Sonntagsspaziergang. Andreas Stopp ist weiter am Mikrofon.
Die Welt beginnt nicht heute. Sie endet auch nicht morgen. Viel Freude und noch mehr Leid versteckt sie hinter dem Vorhang. Wenn du diesen Weg kennst, kümmert dich nicht die Ferne. Ja, das Ankommen ist die Kunst. Das stille Wasser verschwindet schnell in der Erde. Zum Meer wird nur der Fluss, der nicht ruht. O Berge, hört heute meinen Schrei. In dieser Brust verbirgt sich der Schmerz, der mit der Welt geboren wurde. So jäh verlasse diesen Weg nicht. Denn die Juwelen findest du in den Schritten der Wanderer.
Ja, das Ankommen ist die Kunst, das werden wir uns merken. Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk. Nicht nur in Moskau hat es geschneit, auch in New York, wie man hört. Nadja Satter, meine Kollegin, die ist auch so eine Wanderin zwischen den Welten. Sie ist Deutsche und Amerikanerin mit Wurzeln in Bangladesch. Hier aber, muss man fast sagen, ist die Sentimentalität und die Freude mit ihr durchgegangen als Amerikanerin. Sie träumt von der Weihnacht in New York und hat uns diese Liebeserklärung einer deutschen Amerikanerin geschickt an ihre Stadt New York.
Nicht erschrecken, das wird eine Liebeserklärung an die tollste, wundervollste, genialste, schönste, lebendigste Stadt der Welt. New York, meine Herzensstadt. Ich wollte über Weihnachten in New York sprechen, über Schlittschuhlaufen am Rockefeller Center, über den großen Weihnachtsbaum dort, über Rauf- und Runterlaufen entlang der Fifth Avenue, die romantischen Kutschfahrten am Plaza Hotel, am Center Park, über die vielen Lichter, über diesen verrückten, kuriosen, ja, über diesen Zauber, den New York ausmacht, speziell in dieser Weihnachtszeit, wohin all die Touristen fliegen, um ihr lang erspartes Geld auszugeben. Ich wollte über so viel sprechen, über all das, was sich in den letzten Monaten verändert hat, dass man sich am Rockefeller Center in den Museen Online-Tickets kaufen kann, dass es sogenannte Drive-Thru-Christmas-Sliding-Views gibt, man sich also in ein Auto setzen und durch eine weihnachtlich beleuchtete Anlage fahren kann. Auch über den Ball-Drop am Times Square wollte ich reden. Naja, dass er dieses Jahr an Silvester seit Beginn dieser Tradition 1907 nur per virtueller Tour, dafür aber mit eigenem Avatar zu sehen ist. Alles eben im Zeichen vom Coronavirus und Social Distancing. Und dann merkte ich, ich war doch kein Tourist in New York. Ich habe da gelebt. Ich bin New Yorkerin, im Herzen sowieso, und Deutsch-Amerikanerin auf dem Papier. Und wenn ich an Weihnachten in New York denke, sind es auch die Lichter, ja, das Knistern überall, diese Liebesgeschichten, die man aus den Filmen kennt, die Musik, die man aus dem Radio hört, das Kitschige, aber auch das Lustige. Aber es sind vor allem die Menschen, an die ich denke. Das habe ich in diesem Jahr ganz besonders gespürt. Was wäre, wenn sie nicht dort gewesen wären? Zum Beispiel mein bester Freund aus Israel, meine wunderbare Freundin aus Indien, meine Verwandtschaft aus Bangladesch, meine deutschen und amerikanischen Freunde, meine Freunde, die in Südafrika gelebt haben, meine Mitbewohnerinnen aus Japan, Mexiko, meine Freunde, die weitergezogen sind nach Texas, nach Singapur und immer noch weiterziehen. Weihnachten habe ich mit diesen Menschen zusammen gefeiert. Das ist das wahre Weihnachten in New York. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Beim Fest der Liebe zählt es nicht, wo man herkommt, wie man aussieht oder sonst irgendetwas. Aber so habe ich es bisher nur in New York erlebt. Und wenn eine Stadt auf dieser ganzen Welt im Jahr der Pandemie 2020 Weihnachten verdient hat, dann ist es New York. Meine New Yorker, die den letzten Weihnachtsbaum nach Hause schleppen und diesmal nur im allerengsten Kreise zu feiern. Wenn die Impfungen durch sind, New York wieder gesund und stark ist, Biden und Harris schaffen das, dann komme ich dich besuchen am Broadway, an der Metropolitan Opera und in den Restaurants. New York, ich freue mich auf dich.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together, if the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. A merry little Christmas
now. Nadja Satta, wir haben Ihre Liebeserklärung an New York gerade gehört. Warum haben Sie sich genau dieses Lied gewünscht?
Es handelt sich um Ella Fitzgerald, eine der größten Jazzsängerinnen New Yorks. Und die Jazzmusik, die leidet ja auch gerade ein bisschen in New York. Und ich mag die Art des Schwingens einfach sehr gern. Und ja, ich mag Ella.
Sie mögen Ella. Ich darf Ihnen Susan Zare vorstellen. Susan Zare, Sie sind am Telefon?
Ich bin am Telefon und singe mit.
Singen mit. Ja, das sind in gewisser Weise natürlich Klassiker, die zu Weihnachten, wie man so sagt, rauf und runter gespielt werden. Aber auf der anderen Seite, man freut sich immer wieder, dass man es dann auch hört, wenn der Advent beginnt. Susan Zare, wir dringen sozusagen mit Ihnen in eine ganz neue und andere Region der Welten ein. Auch bei Ihnen gilt ja, dass Sie viele Heimaten haben und in vielen Ländern zu Hause sind. Natürlich in Deutschland, aber auch mit Ihren familiären Wurzeln im Iran. Und Sie haben sich Gedanken gemacht über das Weihnachtsfest. In welcher Richtung werden die gehen, die wir gleich hören werden?
Ja, man feiert ja im Iran heute auf den Tag die längste Nacht des Jahres. Also heute Abend ist tatsächlich diese Wintersonnenwende, an der ab dann die Tage nochmal kürzer werden. Und ich habe so ein bisschen überlegt, was hat Weihnachten und auch Yalda, so heißt das Fest heute, Vielleicht gemeinsam. Welche Hoffnung haben wir jetzt in diesen Tagen vor allen Dingen?
Ja, das stimmt natürlich. Das ist in unserem Kalender natürlich genauso. 21. glaube ich, da, also morgen, wenn man es genau nimmt, die Tage werden wieder ganz langsam länger und die Nächte dann kürzer. Wir hören Ihre Weihnachtsgedanken, Susanne Zahre, und Sie bleiben bitte am Apparat.
Kerzenschein. Beleuchtete, wenn auch leere Innenstädte, Lichterketten an Weihnachtsbäumen funkeln aus Wohnzimmerfenstern. So sieht für mich ein Spaziergang durch die Straßen in diesen Tagen aus. Weihnachten. Fest der Lichter, des Lichts, der Hoffnung. Das Licht wird in der Dunkelheit geboren. So feiern doch symbolisch Christen die Geburt des Lichtbringers Jesus, der in der dunklen Nacht in einem Stall geboren wurde und Hoffnung brachte. Ein ähnliches Fest der Hoffnung findet am 21. Dezember statt. Im Iran, da wo ein großer Teil meiner Familie lebt, den ich leider gerade nicht besuchen kann, wird traditionell zur Wintersonnenwende das Fest Yalda gefeiert. Die längste Nacht des Jahres. Voller Hoffnung auf die nun kürzer werdenden Nächte. Das Wort Yalda bedeutet Geburt und auch hier steht im Fokus die Hoffnung. Gemeinsam sitzt man mit der Familie im Warmen, Kerzen werden entzündet und Feuer gemacht. Die Menschen freuen sich, dass das Licht neu geboren wird und sich gegen die Dunkelheit durchsetzt. Denn jetzt werden nach und nach die Tage wieder länger und heller. Neben den Festen Weihnachten und Shabbat Yaldor werden auch in anderen Kulturen zu dieser Zeit Feste des Lichts und der Hoffnung gefeiert. So feiern die hinduistischen Lichterfeste Gauri Puja und Deepavali das Licht, das in die Familien kommen soll. Oder beim Lichterfest Loi Krathong des thailändischen Buddhismus schwimmen im Dezember Kerzen auf dem Wasser. Oder auch beim 8 Tage andauernden jüdischen Lichterfest Chanukka, um einige aufzuzählen. Ich frage mich, wann war hier in jüngster Zeit die Sehnsucht nach Hoffnung größer? Sehnsucht nach Gesundheit, nach einem Impfstoff, nach dem, was da war und nach der Zukunft. Vielleicht sollten wir ganz frei davon, welche Feste wir feiern, das Symbol der Hoffnung in Form von leuchtenden Kerzen aufleuchten lassen, besonders dieses Jahr, und durchhalten, bis die dunklen Monate des Winters heller werden. Ich spaziere noch ein bisschen weiter, nicht auf Reisen, aber hier durch die Straßen auf der Suche nach Licht. Und ich träume von der nach der Pandemie-Leichtigkeit und davon, dass wir bald unsere Masken herunterreißen, uns in belebten Straßen unverhüllten Gesichtes anlächeln, unseren Freunden und Familien in die Arme fallen und die Feste der Lichter nicht nur die der Hoffnung sind, sondern auch wieder die des Wiedersehens und Zusammenkommens. Bis dahin aber doch zumindest des Zusammenhaltens, denn gemeinsam schaffen wir es auch durch diesen dunklen Winter.
Zahre, vielen Dank für Ihre Weihnachtspostkarte. Wir werden Sie gleich nochmal hören. Dann werden Sie uns ein, zwei Kostproben aus der persischen Poesie noch bringen. Aber wir gehen nochmal, wie versprochen, nach Moskau und Valentina Smekalina. Sie hatten uns vorhin gesagt, dass Sie auch Verwandtschaft eben im kalten Sibirien haben. Und aus Sibirien gibt es Post. Erklären Sie uns bitte, was es mit der Eispostkarte auf sich hat.
Ja, das ist etwas ganz Wunderbares. Während der letzten 10 Jahre entstanden im fernen Osten Russlands auf dem Eis eines gefrorenen Flusses riesige Eispostkarten von einem Rentner namens Opa Valeri freigeschaufelt. Wie kann man sich das vorstellen? Also wirklich mit der Schaufel machte er dann riesige Flächen frei, die sogar aus dem Weltall zu sehen waren. Und darauf entstanden als Zeichnungen, kleine und große Bilder, Tannen, Fettchenfrost, Schneeflocken, Kerzen oder spielende Kinder. Sehr zierlich und schön. Und wie gesagt, 2019 von der ISS gefilmt. Und damit hat er seinen Mitmenschen und Nachbarn viel Freude gemacht, während 10 Jahre. Aber leider in diesem Herbst ist Opa Valera verstorben an Covid. Aber seine Nachbarn haben dann das in die Hände genommen und alle zusammen eine neue Postkarte zum 11. Mal gemacht und das Opa Valeri gewidmet. Und auf dieser Postkarte ist ein riesiger Väterchenfrost mit einer Schaufel zu sehen.
Ah, da hat er sich, also da schließt sich der Kreis zum Väterchenfrost. Sehr, sehr traurig, dass dieser Opa da gestorben ist, aber wie wunderbar, dass die Nachbarn dann sozusagen sein Lebenswerk weiterführen. Und absolut erstaunlich, dass er selbst aus dieser Höhe da von der ISS mit der guten Optik diese Skulptur zu sehen war auf dem Boden.
Ja, das ist unglaublich.
Ja, diese Art Eispostkarte hat mit Sicherheit was absolut Einmaliges. Danke, dass Sie dafür darüber uns berichtet haben. Und wir hatten gerade am Ende des ersten Teils von Ihnen ja den Chor der Mönche bereits einmal gehört. Und es war so kurz. Wir würden gerne noch ein zweites Stück hören. Was würden Sie uns empfehlen?
Ja, hier kommt noch eine kleine Perle. Das heißt, Engel im Himmel singen und verkünden die Geburt des Herrn, auch von einem Mönchschor gesungen.
Das reißt ein wenig ab und reißt uns leider aus dem verträumten Musikbeispielen. Vielen Dank, Valentina Smekalina. Bedauern Sie es, dass Sie nicht in Ihrem Land sein können zu Weihnachten und zu Neujahr und orthodox das Christfest feiern können?
Ja, schon, aber man muss auch die guten Seiten am allen nehmen.
Das gibt jetzt Raum für Interpretation. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben beim Sonntagsspaziergang. Ich lade Sie ein, noch weiter den Kolleginnen zuzuhören. Denn ich bin jetzt verabredet mit Nadja Satter, die wir gerade auch schon gehört haben mit ihrer Liebeserklärung an New York. Aber Frau Satter, Sie haben ja, wie ich schon beschrieben habe, viele Wurzeln über die ganze Welt. Und als Sie klein waren, da war bei Ihnen immer das Problem, dass Sie eigentlich viel mehr Schulferien brauchten, als das deutsche Schulgesetz hergegeben hat.
Und die habe ich auch bekommen, tatsächlich. Ich hatte einen ganz tollen Schuldirektor und wir haben ihm dann erklärt, dass die Reise halt auch sehr weit ist, der Flug teuer ist und vor allen Dingen, dass es sich um die Familie handelt, die wir besuchen wollen in den Winterferien und in den Weihnachtsferien. Und dann habe ich tatsächlich eine Woche zusätzlich vor den Winterferien bekommen und eine weitere Woche nach den Winterferien. Und das war also quasi 5 Wochen Weihnachtsferien und 5 Wochen Weihnachten feiern mit der Familie.
Und die war eben in Bangladesch und ist zum Teil auch noch in Bangladesch. Und wenn man eine solche Reise macht unter Klimabedingungen, umso mehr lohnt es sich natürlich, dass man dann auch lange da bleibt. Da haben Sie allerhand zu erzählen gehabt, als Sie dann wieder zurückgekommen sind, jeweils nach Deutschland.
Genau, ich habe natürlich von den wunderschönen Sachen erzählt, von den Granatapfelbäumen, von Litschi-Bäumen, von Kokosnusspalmen, von meinem Opa, mit dem ich die Spaziergänge am Ganges gemacht habe, am Brahmaputra, von den ganzen Cousinen und Cousins. Und es war halt immer sehr, sehr lebendig. Und ich glaube, das ist auch das, was das Weihnachtsfest ausmacht in Deutschland, in allen Ländern, dass der Zusammenhalt, das Zusammensein mit der Familie. Und ich konnte das halt dankenderweise meinen Lehrern und meinem tollen Direktor damals wirklich genießen auch.
Da waren Sie viel auf Flughäfen unterwegs. Wir haben von der Kollegin Marianti Milona gerade, die ja zu nachtschlafender Zeit nach Thessaloniki geflogen ist, Aufnahmen von den Tannenbäumen auf den Flughäfen bekommen. Wie war das früher, die Atmosphäre an den Flughäfen?
Ach, einfach, also magisch. Also ich behaupte immer, das ist so ein toller Ort, wo sich alle Menschen erst einmal aus dem ganzen Land treffen, die sich am Flughafen dann zusammentun, ihre Koffer zeigen, weil man muss ja dann immer mit diesen Koffern da in dieser langen Schlange stehen und dann gibt man quasi die ganzen Geschenke auf, die fliegen dann zu den Lieben und auf dem Rückweg hat man dann die Geschenke von den Lieben im Gepäck und das sind so Momente, ich glaube für ein Kind, wo man ganz, ganz viel Zeit hat nachzudenken, ne? Was ist in den Geschenken drin, was ist im Gepäck drin, dann sieht man einen Weihnachtsbaum am Flughafen und dann kommen einem so lustige Gedanken wie, ach, ein Baum mit Kugeln, was natürlich so selbstverständlich ist, wenn man ihn im Haus selbst sieht oder im Einkaufs, in Einkaufshäusern. Aber ich glaube, am Flughafen, wo er ja überhaupt nicht hingehört, also rein logisch gesehen, ist das einfach so ein Willkommensgefühl, aber auch ein Abschiedsgefühl. Also es ist wirklich so ein ganz, ganz besonderes Gefühl, was ich da einfach erlebt habe. Und wie gesagt, die Menschen, die Begegnungen, die alle wirklich zu ihrem Lieben wollen. Und deswegen konnte ich das so gut nachvollziehen, als Frau Milona eben erzählte, wie erstaunt sie war, dass so viele Leute doch jetzt in dieser Zeit an Flughäfen sind. Kann ich gut nachvollziehen.
Ja, und der Flughafen war also nicht nur ein Ort des Stresses, sondern, wie Sie uns erzählt haben, auch ein Ort der Begegnung und der positiven Gefühle. Gerade noch ganz rasch auf, ich glaube, man muss das heutzutage sagen, Stille Nacht auf Bangladeschisch.
Genau, Nirobrat Burnorat, genau.
Das ist das Lied, was wir da gerade hören. Die Melodie kennen wir alle, die Sprache ist uns fremd, aber dafür haben wir Sie ja. Nadia Sattar, vielen Dank, dass Sie uns berichtet und erzählt haben. Frohe Weihnachten von allen hier. Also hier reichen sich wirklich die Weltgegenden im wahren Sinne des Wortes die Hände. Susan Zahre nochmal am Telefon. Ich habe gerade schon verheißen, Sie haben uns die eine oder andere Kostprobe aus der persischen Poesie mitgebracht. Und einmal was Modernes und einmal etwas, wie soll ich sagen, Althergebrachtes. Erzählen Sie uns. Yalda haben Sie gerade schon angesprochen.
Genau, also das Fest der längsten Nacht des Jahres, das ist ja am 21. Dezember und für Menschen, die das Fest feiern, für die Menschen im Iran ist das auch ein Fest der Gedichte, weil es einfach Tradition ist, dass man gemeinsam zusammensitzt und gemeinsam isst, gemeinsam feiert und auch gemeinsam Gedichte rezitiert. Und ein ganz klassisches Gedicht von einem der größten persischsprachigen Dichter aller Zeiten, Saadi, der 1190 bis 1283 gelebt hat, habe ich als ganz kleines Zitat mitgebracht.
Dein Anblick jeden Morgen ist dein neues Jahr. Jede Nacht, die du abreist, ist der Vorabend von Yalda.
Also diese Sehnsucht nach ganz viel Hoffnung ist etwas, was einfach immer durch dieses Fest gegangen ist und was auch in den Gedichten, die viele inspiriert haben, viele Dichter immer wieder zu spüren ist.
Das ist in Ihrem Land ja was ganz Besonderes, sich mit der Poesie im positivsten Sinne des Wortes auseinanderzusetzen. Man muss zum Beispiel, das habe ich auch gerade an diesen 8 Sekunden, die es ja nur war, dieses Gedichtes gemerkt, da kann man ja stundenlang drüber nachdenken.
Absolut, also es lässt ganz viel natürlich Interpretation, es ist Liebe drin, es ist Sehnsucht drin, es ist Hoffnung drin und Zuversicht. Und das ist etwas, was auch ganz typisch ist für dieses Fest und für eben Menschen im Iran, die Shab-e-Yalda, also die längste Nacht des Jahres feiern, ist so dieses gemeinsam Rezitieren auch etwas, was bis in die heutige Zeit erhalten geblieben ist.
Und da gibt es dann eben auch, das war ja ein Beispiel jetzt aus dem Jahr 1210, muss man sich vorstellen, eben diese Tradition setzt sich fort bis heute. Und Sie haben uns auch eine Kostprobe aus der zeitgenössischen Poesie mitgebracht.
Ja, ich habe mal ein bisschen gesucht nach einem aktuelleren Gedicht, das vielleicht zu Weihnachten und zu Yalda passt. Und das ist aus einer Anthologie von Kurt Scharf, ein modernes Gedicht. Und zwar ist das von Mehmanat Mirsaderi. Sie ist 1937 geboren worden in Fars im Iran. Und auch sie hat sich mit dem Thema weitestgehend auseinandergesetzt.
Seltsamer Stern von Mehmanat Mirsaderi. Hast du je zum ersten Stern, der bei jedem Sonnenuntergang am blassen Abendhimmel aufgeht, geschaut? Hast du je geschaut und gesehen, was für einen schmerzlichen, tiefen Kummer er in seinem anmutigen, kindlichen Lächeln versteckt? Seltsam schüchtern geht er auf und bringt die frohe Kunde vom Anbruch einer bestürmten Nacht. Aber eben dann, wenn im Schutz der Nacht unzählige andere Sterne überall am Himmel aufgehen, wird er unsichtbar inmitten der strahlenden Versammlung von Sternen ohne Zahl, und kein noch so scharfes Auge mag nach dem Abendstern, der die frohe Kunde vom Anbruch der bestürmten Nacht gebracht hat, spähen. Seltsamer Stern. Stern, der die frohe Kunde einer bestürmten Nacht bringt. Seltsamer Stern.
Ja, rezitiert von Susan Zare. Man sagt uns Deutschen eigentlich immer nach, dass wir sehr romantisch veranlagt werden. Ich habe das Gefühl, in Iran, in Ihrem Land, wird das noch getoppt?
Ich glaube, manchmal sind da wirklich ganz viele Königinnen und Könige in beiden Kulturen zu finden. Das stimmt.
Mhm. Ihre Musik, die Sie beisteuern heute den Reisenotizen, stammt natürlich aus dem Iran. Was müssen wir wissen, um sie genießen zu können?
Ja, also das Stück, was wir jetzt hören, ist von Shajarian, einem der größten persischen Sänger aller Zeiten, der dieses Jahr leider verstorben ist in hohem Alter. Und das Stück heißt, wie könnte es jetzt anders sein, Shab-e-Yalda, also die längste Nacht des Jahres. Und auch hier geht es um Liebe, Warten und Zuversicht.
Susan Zare, vielen Dank. Frohe Weihnachten.
دل شیدا شکست شیشه می در شب یلدا شکست از بس که زدم ریگی بیابان بکف
Die dunkle Zeit, die Winterzeit, die Adventszeit, der Dezember, Weihnachten, Jahreswechsel scheint, so haben die Gespräche, die wir schon heute geführt haben im Sonntagsspaziergang, scheint ja unsere Sehnsüchte zu beflügeln nach einem Land, nach einem Ort, nach der Familie, nach dem Zusammensein. So ist es bei Ihnen, Marianti Milona, in Griechenland natürlich auch. Wie sehen denn die aktuellen Sehnsüchte der griechischen Seele gerade zu dieser Weihnachtszeit aus?
Ja, beim Zuhören muss ich sagen, ist mir plötzlich aufgefallen, dass wir ja in diesen Zeiten der Pandemie, dass wir ja alle zum ersten Mal so in dieser Form erleben, dass wir doch verbunden sind auch mit diesen Sehnsüchten, dass es auf der ganzen Welt auf einmal Sehnsüchte gibt und die ähneln sich ja auch größtenteils. Also wenn ich von Nadia höre in New York, die Sehnsüchte hat, in einen bestimmten Park zu gehen, in ein bekanntes Museum zu treffen oder eben ihre Freunde irgendwo in einem Viertel. So ähnlich ist das bei den Griechen auch, die ja auch ein sehr haptisches Volk sind, ja. Also sie, man geht aus, aber man fasst sich ja auch immer an, man ist in Berührung. All das fehlt auf einmal. Dieses Jahr sind viele Gäste ausgeblieben. Gäste, die inzwischen in all den Jahren ja auch zu Freunden geworden sind. Da entsteht eine ganz große Sehnsucht. Man vermisst all diese Menschen. Und wir alle wissen ja auch nicht, wie lange wir diese Sehnsüchte uns in diesen Sehnsüchten jetzt auch ausleben sollen. Was mir aufgefallen ist, so groß sind die Unterschiede letztendlich zu den anderen nicht. Das finde ich einerseits tröstlich. Auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich schon, dass sich das relativ bald auch wieder ändert. Ich merke jetzt so, in dieser Weihnachtszeit höre ich auch von Freunden und spüre das auch, dass die Menschen doch jetzt auch dadurch, dass sie mehr Zeit haben, dass alles zu hat, man nicht so mehr auf diese traditionellen Geschenke zurückgreifen kann, dass man wieder mehr zurückgeht in die Tradition, dass man Gerichte etwas traditioneller und liebevoller, zeitintensiver vorbereitet. Man hat ja Zeit. Mhm. Das Schmücken der Häuser, das Schmücken der Räume ist jetzt etwas aufwendiger geworden. Die mehrstündigen Gottesdienste sind ja weggefallen, also sind die Familien auch innerhalb ihres Zuhauses aufeinander angewiesen.
Also doch eine Rückbesinnung
man gibt,
in etwa.
Was man kann.
Ja, und eine Rückbesinnung auf das leichtere Leben, auf das weniger schnelle Leben.
Also eine Freundin sagte zum Beispiel zu mir, du, wir machen in diesem Jahr endlich mal den traditionellen Weihnachtskuchen, der besteht aus 100 Blättern Blätterteig. Der hatte die letzten Jahre Zeit, 100 Blätter für einen einzigen Kuchen zuzubereiten, ja. Und sie hat sich das in diesem Jahr vorgenommen. Also ich sehe, dass man da wieder zurückgreift auf die alten Wurzeln. Und Sehnsüchte, ja, man hört ganz viele weiche, liebevolle Liebeslieder. Und vielleicht, ich hab ihm ja heute noch mal eins mitgebracht. Und zwar auch wieder von Thodoros Voutsikakis mit Texten von Nikos Gatsos, einer unserer großen, großen, großen Dichter, den ich sehr verehre. Und Stavros Xarchakos ist der Komponist gewesen, der das Ganze vertont hat. Und das heißt, mit welchem Herzen soll ich mich von dir verabschieden? Mit welchem Herzen soll ich den Blick von dir wenden? Die Menschheit verneinen. Kann ich das überhaupt? Ich stehe in dunkler Brücke, auf dunkler Brücke im Moment. Der Fluss ist unüberwindbar, aber gib du mir das Feuer, die Nacht zu löschen. Gib du mir das Feuer, damit ich mich wieder der Sonne zuwenden kann.
Marianti Milona, mit ganzem Herzen, vielen Dank.
γέλια τα μάτια σου να αφήσω, με τη καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ. Σε σκοτεινό γέφυρι θα καθίσω, σε σκοτεινό ποτάμι θα σταθώ. Δώσ' μου φωτιά τη νύχτα μου να σβήσω, δώσ' μου φωτιά στον ήλιο να βρεθώ.
Nach Thessaloniki viele Grüße an Marianti Milona. Natürlich darf unser eigenes Land auch nicht in unseren Betrachtungen fehlen. Antje Alroggen, guten Tag in Bonn.
Guten Tag, hallo.
Fühlt sich dieses Weihnachtsfest für Sie anders an als das der anderen Jahre?
Ja, also zu Beginn der Adventszeit, da habe ich noch gedacht, dass mit dem Teil-Lockdown und jetzt auch vollständigen die komplette vorweihnachtliche Stimmung runtergeschraubt würde, also ganz automatisch. Und deshalb hatte ich auch ehrlich gesagt kurz überlegt, bei uns zu Hause den Weihnachtsschmuck einfach mal wegzulassen. Aber Marianti Milona hat es ja gerade schon gesagt, auch in Deutschland, denke ich, sind im Moment Gewohnheiten und Bräuche sehr wichtig für den Zusammenhalt, haben wir ja auch schon gehört. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass bei uns mehr Kränze aus Tannengrün an den Haustüren hängen als sonst. Oder die eigene Wahrnehmung haftet mehr an diesen kleinen Dingen, wie etwas Tannengrün. Das sind ja auch Zeichen, die man seit Jahrtausenden kennt, für Leben und Fruchtbarkeit. Nur vielleicht hatte man in den vergangenen Jahren nicht so die Zeit, diese Zeichensprache ein bisschen mehr in Ruhe zu entziffern.
Und vielleicht hat man dieses Jahr auch etwas mehr Zeit, versonnenen Blickes in die Schneekugeln zu schauen. Die Älteren unter uns erinnern sich, was Schneekugeln überhaupt sind. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen vom Markt verschwunden. Aber Sie, Antje Alroggen, haben reingeschaut und uns Ihren kleinen Weihnachtsgruß mitgebracht, der sich mit Schneekugeln beschäftigt. Wollen wir das hören zusammen?
Ja.
Ein Reh. Ein Christkind. Tannenbäume und Sterne. Ein Blick in die Schneekugel. Ich hebe sie an und schüttle sie. Einmal nach links und einmal nach rechts. Dann fällt der Schnee. Eine Idylle unter Glas, vakuumverpackt noch dazu. Eine schöne Landschaft, traumhaft, überschaubar und klein. Friedlich und still, wie in einem Weihnachtslied. Der Alchemist Leonhard Thurneisser war der Erste, der 1572 die Vorzüge dieser stillen kleinen Welten für uns alle komprimierte. In einer inneren Kugel befand sich ein Vogel im Käfig. In einer zweiten, außenliegenden Kugel war der runde Behälter mit Wasser und Fischen gefüllt. Zwei Gegenwelten. Keine einzige Membran als Bindeglied. Die eine beengt, die andere befreit. Was hätte der Schneekugel-Alchemist uns mit seiner kleinen Konstruktion wohl in diesem besonderen Jahr damit zu sagen gehabt? In einer frühen Traumkugel sieht man, wie in meiner, ein Rehkitz im Wald. Damit hatte der deutsche Unternehmer Bernhard Koziol in den 1950er Jahren die Schneekugel in eine massenproduktionsfähige Traumkugel verwandelt. Das, was in dieser Kugelwelt zu sehen war, war das Ergebnis einer kleinen Vision. Koziol war mit seinem grauen VW Käfer in einer Winternacht im Jahr 1950 mitten im Odenwald liegen geblieben. Und plötzlich sah er dabei zu, wie aus dem ewigen Tannengrün drei Rehe hervortraten, mindestens so scheu wie auch schön. Ich nehme mir meine Kugel und schüttle sie. Wäre die Welt doch immer so. Fast ebenso berühmt ist die Schneekugel aus dem Filmklassiker Citizen Kane. Ein Haus im Tiefschnee, das den Protagonisten an seine verlorene Kindheit erinnert. Und in dem Film Fräulein Kitty versinkt Ginger Rogers beim Blick in die Kugel in eigene Tagträume. Auch ich habe große Lust, in die Welt meiner kleinen Schneekugel zu versinken. Alles ist so still darin. Genau dieser eingefrorene Moment faszinierte wohl auch Walter Benjamin an diesen kleinen, rundgebogenen Panoramen. Er sammelte Schneekugeln aus Leidenschaft. Eine Idylle zum Greifen nah, der physischen Berührung aber durch eine durchsichtige Plexiglasschicht entzogen.
How do you know when you're falling in love?
Well, I don't make very much dough and...
Wie bekannt uns dieser Moment nun ist. In der Schneekugel aber ist diese Erfahrung bis an die Grenze zum Kitsch einfach nur schön. Während sich meine Gedanken im künstlichen Miniaturschnee verlieren, stelle ich die Kugel wieder aufs Fensterbrett. Vorher hebe ich sie noch einmal an und schüttle sie. Einmal nach links. Und einmal nach rechts, dann fällt der Schnee. Ja, die Welt ist wieder klein geworden. Und gerade erzählt sie uns Geschichten von Reh, Christkind, Tannenbaum und Sternen. Größer muss es in diesem Moment doch gar nicht sein.
Auf jeden Fall ganz magisch, Antje Allroggen. Sie haben tatsächlich die Schneekugeln vor sich stehen?
Ja, die steht hier. Ich überlege auch, wann sie zu sammeln. Aber die Grenze zum Kitsch ist ja auch immer schnell erreicht. Aber das muss jeder für sich selbst ausloten.
Also die Tannenbäume auf jeden Fall sind sie jenseits von Kitsch, weil sie gehören einfach dazu zum Standard. Und anfangs der Sendung hatte ich ja auch Ihnen, Antje Allroggen, schon in Aussicht gestellt, dass wir Christiana Coletti noch einmal hören. Die war nämlich und kennt sehr gut Gubbio, den Ort. Und in diesem Ort Gubbio, den sie uns jetzt vorstellen wird, da gibt es den weltgrößten Tannenbaum, ja, ever. Und das hören wir uns mal an, wie sich das anlässt.
So klingt Gubbio jedes Jahr am 7. Dezember seit 1981. Die Fahnenschwinger treten in ihren historischen Kostümen in den Gassen der Stadt auf, werfen ihre bunten Flaggen in einer harmonischen Choreografie in die Luft. Das ist nur die Vorbereitung für das lange ersehnte Schauspiel. Punkt 19 Uhr strahlen 950 Lichter des größten Weihnachtsbaums der Welt in den kalten Winterabend. L'albero di Natale più grande del mondo. Es ist fast soweit. Die vielen Besucher aus aller Welt blicken gespannt nach oben, zum Monte Ingino. Jetzt! Über der Stadt, dem Berghang des Monte Ingino hinauf, erstreckt sich plötzlich ein riesiger Tannenbaum, der aber nicht aus Nadeln und Ästen besteht. 300 grüne Lampen markieren die Umrisse des 750 Meter hohen Baums, während 400 bunte Lichter als Weihnachtskugeln strahlen. An der Spitze des Baums leuchtet ein Stern aus weiteren 250 Lampen. Das Lichtermeer umfasst eine Fläche von 130.000 Quadratmetern. Monatelang arbeitet eine Gruppe von Freiwilligen, die sogenannten Alberaioli, jedes Jahr an der Verlegung der Lampen, der insgesamt 7.500 Meter langen Kabel und 1.350 Steckdosen am steilen Berghang. Traditionell leuchtet der Albero di Natale jedes Jahr am 7. Dezember bei einem großen Fest im Stadtzentrum Gubbios zum ersten Mal und verbreitet dann allabendlich bis zum 6. Januar seinen Glanz, von Sonnenuntergang bis spät in die Nacht.
7. Dezember, siamo a Gubbio, aspettiamo l'accensione dell'albero.
Solche Klänge aus Gubbio von der Eröffnung des Albero di Natale am 7. Dezember zeichnete ein Smartphone-Video an Weihnachten 2019 auf. Dieses Jahr wäre das große Ereignis beinahe ausgefallen. Aber die Einwohner von Gubbio wollten sich diese Freude auf keinen Fall nehmen lassen. Zum 40. Jubiläum musste ihr Weihnachtsbaum unbedingt leuchten. Das traditionelle Fest auf den Plätzen der Stadt fiel zwar aus offensichtlichen Gründen aus, aber tausende begeisterter Zuschauer aus ganz Italien konnten das Event per Livestreaming miterleben. Und wie jedes Jahr adoptierten Hunderte ein Licht des Baumes und widmeten es einem geliebten Menschen. Auf der Webseite Adotta una Luce, Adoptiere ein Licht, leuchten alle diese Widmungen und Wünsche vom größten Weihnachtsbaum der Welt.
Ja, Christiana Coletti, wunderbar. Sie waren da natürlich live sozusagen mit dabei über den Bildschirm. Vielen Dank, dass Sie uns über den größten Weihnachtsbaum der Welt berichtet und erzählt haben. Ihnen die Ehre, unseren letzten Musiktitel anzusagen, Christiana.
Ja, der Titel des Liedes ist Ananna Redda, bedeutet das Schlaflied. Und das ist eine Novena auf Sizilien, gesungen von der italienischen Sängerin Etta Scollo. Und die Novene sind traditionelle Weihnachtslieder, die in den letzten 9 Tagen vor Weihnachten täglich auf den Dorfplätzen gesungen wurden, vor allem in früheren Zeiten. Und sie erzählen fast ausschließlich von der gefährlichen Reise von Maria und Josef, ihrer Armut und die Obdachlosigkeit und sowie natürlich von Jesus Geburt. Und der Titel des Liedes ist Ananna Redda, Schlaflied, wie gesagt. Mhm. Aber im Rhythmus der Tarantella, es lädt eher also zum Tanzen ein und Feiern statt zur Besinnlichkeit. Jetzt mal was ganz anderes.
Christiana Coletti, vielen Dank. Ich möchte mich bedanken bei meinen Kolleginnen Christiana Coletti aus Italien, Marianti Milona Griechenland, Antje Alrock in Deutschland, Valentina Smekalina aus Russland, Nadia Satta, Amerika, Bangladesch und Susan Zahare, Deutschland und Iran. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen, meine Damen und Herren, einen schönen 4. Advent. Und wenn Sie reisen, dann tun Sie es mit frohem Herzen. Ci sono figlio di Maria.